ARD.
Ihr hört Auf der Spur. Die ARD-Ermittler-Krimis. Jede Woche ein neuer Fall. Immer zuerst in der ARD-Audiothek. Am besten sofort abonnieren.
Selbstjustiz von Bernhard Schlink und Walter Popp. Hörspielfassung und Regie Irene Schuck. Erster Teil.
Gordon lässt bitten.
Am Anfang habe ich ihn beneidet. Das war noch in Berlin, auf der Schule. Ich trug Vaters Anzüge auf, hatte keine Freunde und kam nicht am Reck hoch. Er war Klassenbester, wurde zu jedem Geburtstag eingeladen und manchmal holte ihn der Chauffeur seines Vaters mit dem Mercedes ab. Corten kann Ineffizienz nicht leiden. Er brachte mir Felk Aufschwung und Umschwung bei und zeigte mir auch, wie man es mit den Mädchen macht. Ich lief neben der Kleinen, die einen Stock tiefer wohnte, blöde her und himmelte sie an. Corten küsste sie im Kino. Wir sind Freunde geworden, haben zusammen studiert, er Nationalökonomie und ich Jura. Als seine Schwester Clara und ich heirateten, war er Trauzeuge und schenkte mir den Schreibtisch aus schwerer Eiche, der heute noch in meinem Büro steht.
Guten Tag, Herr Dr. Selb. Hier ist Schlemihl von den Rheinischen Chemiewerken.
Niemand außer der Chefsekretärin von Corten redet mich mit Herr Doktor an. Seit ich nicht mehr Staatsanwalt bin, mache ich keinen Gebrauch von meinem Titel. Ein promovierter Privatdetektiv ist lächerlich.
Herr Generaldirektor Corten möchte Sie sehen. Wenn es Ihnen passt, morgen um 12.30 Uhr beim Lunch im Casino.
Als 1945 Schluss war mit meiner Karriere bei der Staatsanwaltschaft, war Corten schon bei den Rheinischen Chemiewerken in Ludwigshafen. Er verhalf mir zu den ersten Aufträgen im Wirtschaftsmilieu. Dann begann sein Aufstieg und er hatte wenig Zeit. Und mit Claras Tod hörten auch die Besuche zu Weihnachten und zum Geburtstag auf. Aber manchmal begegnen wir uns noch im Konzert oder Theater und verstehen uns. Sind eben alte Freunde.
Im blauen Salon.
Mein lieber Selb, tut mir leid, dass ich zu spät komme. Dir bekommst noch das Rauchen und Trinken?
In der Bar des Direktorencasinos hatte ich schon eine halbe Stunde mit meinem Lieblingsgetränk Aviateur und einem Päckchen Zigarillos zugebracht.
Für mich ein Mineralwasser ohne Kohlensäure. Wie geht es dir?
Ich mache ein bisschen langsamer. Nehme nicht mehr jeden Auftrag an. Mein Rheuma macht mir manchmal zu schaffen. Aber in ein paar Wochen fahre ich in die Ägäis zum Segeln. Und du? Gibst das Ruder noch nicht aus den Händen?
Ich würde gerne, aber ein, zwei Jahre dauert es noch, bis ein anderer mich ersetzen kann. Wir stecken in einer schwierigen Phase.
Muss ich verkaufen?
Nein, mein lieber Selb. Um deine paar Aktien musst du dir keine Sorgen machen. Aber es gibt noch andere Probleme. Deshalb wollte ich dich heute sehen und nachher mit Firma zusammenbringen. Du erinnerst dich an ihn?
Er trägt dann noch die Harvard Business School Krawatte?
Lass uns in den blauen Salon gehen, es ist angerichtet.
Der blaue Salon ist das Beste, was die RCW ihren Gästen bieten. Ein Jugendstilzimmer mit Kokoschka-Gemälden an der Wand. Für mich gab es Tafelspitz, mein Lieblingsgericht. Corten stocherte in einem Rohkostsalat.
Wir haben eines der besten Betriebsinformationssysteme der Welt. Ich weiß ja nicht, wer das wissen will, aber du kannst vom Computer erfahren, dass wir heute Tafelspitz und Rohkostsalat essen. Und welcher Mitarbeiter gerade auf unserem Tennisplatz trainiert.
Und das macht euch Probleme?
Geduld, mein lieber Selb. Man hat uns eines der sichersten Systeme versprochen. Das heißt, Passwörter, Zugangscodes, Datenschleusen und was weiß ich. Erreicht werden sollen mit alledem, dass niemand in unserem System herumfuscht. Aber eben das ist passiert.
Mein lieber Corten, mich hat als Kind schon der Rechenschieber überfordert. Und jetzt soll ich mit Schlüsselwörtern und Datendingsbums hantieren?
Was computermäßig abzuklären ist, ist erledigt. Wenn ich Firna richtig verstehe, gibt es eine Liste von Leuten, die das Durcheinander in unserem System angerichtet haben können. Und es geht nur darum, den Richtigen herauszufinden.
Wenn es nur das ist.
Alles Nähere wird dir Firna berichten. Lass uns jetzt über uns sprechen. Wir haben in den Jahren seit Claras Tod so selten Gelegenheit dazu gehabt.
Also redeten wir über die alten Zeiten.
Weißt du es noch?
Ich mag die alten Zeiten nicht. Habe sie weggepackt und zugedeckt. Ich hätte hellhörig werden sollen, als Corten von den Opfern sprach, die wir haben bringen und fordern müssen. Doch das fiel mir erst viel später ein.
Wie eine Ordensverleihung.
Herr Direktor Firner wird gleich Zeit für Sie haben. Ich bin Frau Buchendorf, seine Sekretärin.
Ihr Blick gefiel mir. Frauen sind erst dann schön, wenn sie mir in die Augen sehen. Es liegt darin ein Versprechen. Auch wenn es nicht eingelöst und nicht einmal gegeben wird.
Sie sehen nicht aus, wie ich mir einen Privatdetektiv vorgestellt habe.
Sie sollten mich im Regenmantel sehen.
Ich meine das positiv. Der im Trenchcoat hätte mit dem Dossier, das Ihnen Firner gleich geben wird, seine liebe Not gehabt.
Sie wissen also, worum es geht?
Ich gehöre sogar zu den Verdächtigen.
Frau Buchendorf, bitten Sie Herrn Selb zu mir.
Firner hatte zugenommen und die Krawatte kam jetzt von Yves Saint Laurent. Immer noch waren Gang und Bewegungen flink und der Händedruck nicht fester.
Grüß Sie, Herr Selb. Schön, dass Sie sich der Sache annehmen.
Wüsste nicht, dass ich schon zugesagt habe.
Wir haben für Sie ein Dossier vorbereitet, aus dem alle Einzelheiten hervorgehen. Inzwischen sind wir sicher, dass es sich um gezielte Sabotageakte handelt. Den materiellen Schaden haben wir bislang zwar begrenzen können, aber wir müssen ständig mit neuen Überraschungen rechnen.
Was ist passiert?
Fangen wir mit den Rhesusäffchen an. Halbjährlich braucht unsere Forschungsabteilung 100 Rhesusäffchen aus Indien. Unsere Fernschreiben werden über die Textverarbeitung erstellt und gehen dann raus, wenn der günstige Nachttarif gilt. Vor 2 Wochen ging aber eine Bestellung über 100.000 Äffchen raus. Zum Glück fanden die Inder das seltsam und fragten zurück.
Ein Saboteur mit Humor.
Ja, ja, das Ganze hat auch komische Aspekte. Aber das war nicht der einzige Vorfall. Wir können uns jetzt auf keine Informationen mehr verlassen und müssen jedes Telex nochmal angucken, ehe es rausgeht.
Woher wissen Sie, dass es kein Tippfehler war?
Der Ausdruck weist die richtige Zahl aus. Also wurde am Telex manipuliert, als es noch im Speicher war. Auch in den anderen Fällen können wir Fehler bei der Programmierung oder Datenerfassung ausschließen.
Gut, das kann ich im Dossier lesen. Sagen Sie mir noch was zu den Verdächtigen.
Da sind wir konventionell vorgegangen. In Frage kommen nur die Mitarbeiter, die Zugang zum System haben. Da der erste Vorfall vor 7 Monaten passiert ist, entfallen alle, die erst später eingestellt wurden.
Ja, ja.
Bei einigen Vorfällen ließ sich der Tag des Eingriffs rekonstruieren. Damit entfallen die an diesem Tag Abwesenden. Und schließlich können wir wohl die Direktoren ausschließen.
Wie viele sind übrig geblieben?
Ungefähr 100.
Da habe ich ja Jahre zu tun. Und was ist mit Hackern von draußen? Sowas liest man doch.
Das konnten wir in Zusammenarbeit mit der Post ausschließen. Sie sprechen von Jahren. Wir sehen auch, dass der Fall nicht einfach ist. Trotzdem drängt die Zeit. Wir müssen ständig mit neuen Überraschungen rechnen. Und mit allem, was wir an Betriebs- und Produktionsgeheimnissen im Computer haben, ist die Sache nicht nur lästig, sondern äußerst gefährlich. Es ist wie, wenn mitten in der Schlacht die eine Seite, die andere...
Lassen wir die Schlachten. Wann wollen Sie den ersten Bericht?
Ich möchte Sie darum bitten, mich ständig auf dem Laufenden zu halten. Ich muss nicht betonen, dass wir um äußerste Diskretion bitten. Hier ist Ihr Werksausweis. Damit können Sie sich zu jeder Zeit frei auf dem Gelände bewegen.
Feierlich heftete er mir die Plastikkarte mit eingeschweißtem Foto ans Revers. Es war wie eine Ordensverleihung. Fast hätte ich die Hacken zusammengeschlagen.
Turbo fängt eine Maus.
Den Abend verbrachte ich über dem Dossier. Der Täter hatte monatelang allen Chefsekretärinnen, darunter Frau Buchendorf, 500 Mark zu viel überweisen lassen, den Leichtlohngruppen das Feriengeld verdoppelt und alle Kontonummern gelöscht, die mit 13 anfingen. Das Programm zur Tennisplatzverteilung hatte für einen Freitag alle Anfragen bestätigt, sodass sich auf den 16 Plätzen 108 Spieler einfanden. Dazu kam die Rhesusäffchen-Geschichte. Ich verstand Firners gequältes Lächeln. Wer immer den Schaden verursacht hatte, konnte im Betriebssystem der RCW spazieren gehen. Was für ein Typ Mensch steckte wohl dahinter? Ein Spieler? Ein Schalk, der das Werk in grandioser Weise auf den Arm nimmt? Oder ein Erpresser? Ein kühler Kopf, der signalisiert, dass er auch zum großen Schlag fähig ist? Auch eine politische Aktion war denkbar. Aber nein. Der politische Aktionist hätte sich andere Vorfälle ausgedacht und der Erpresser hätte schon längst zuschlagen können. Draußen war es dunkel geworden und der Wind trieb den vertrauten Chemiegestank von der RCB wieder mal hierher, nach Mannheim. Mein Kater Turbo kam zur Balkontür herein und legte mir eine Maus vor die Füße. Ich bedankte mich und ging zu Bett.
Der General wirft den Bettel auch nicht hin.
Ich muss Ihnen sagen, ich verstehe nicht recht, warum man Sie von außen dazugeholt hat. Wir hätten das schon selber aufklären können.
Dankelmann, dem Chef des Werkschutzes, stand es auf der Stirn geschrieben, dass er darunter litt, kein richtiger Geheimdienstler zu sein.
Man hält den Werkschutz immer noch für eine Ansammlung pensionierter oder gefeuerter Polizeibeamter, die zwar den Schäferhund auf jemanden hetzen können, aber nichts im Kopf haben. Dabei sind wir heute Fachkräfte in allen Fragen betrieblicher Sicherheit, inklusive Datenschutz.
Ja, das glaube ich gerne. Deshalb komme ich ja zu Ihnen. Gibt es aus Ihrer Sicht noch Verdächtige, die nicht in meinem Dossier stehen?
Es gibt ein paar politische, über die uns der Verfassungsschutz auf dem Laufenden hält. Und ein paar mit Schwierigkeiten im Privatleben, Schulden, Frauen und so.
Er nannte mir 11 Namen. Bei den sogenannten politischen handelte es sich um die üblichen Lappalien. Im Studium ein falsches Flugblatt unterschrieben, für eine falsche Gruppe kandidiert, auf der falschen Demo marschiert. Auch Frau Buchendorf war dabei.
Später ist sie nicht mehr auffällig geworden. Aber ich sage immer, wer einmal politisch war, bei dem kann es von heute auf morgen wieder losgehen.
Der Interessanteste fand sich auf der Liste der Lebensversager, wie Dankelmann sie nannte. Franz Schneider, Mitte 40, mehrfach geschieden und leidenschaftlicher Spieler.
Wie sind Sie auf ihn gekommen?
Das ist Standardprozedur. Sobald einer das dritte Mal Vorschuss verlangt, sehen wir uns ihn an.
Was heißt das?
Das können wir in diesem Fall bis zum Beschatten gehen.
Und was ist dabei herausgekommen?
Wenn Sie wollen, können Sie gleich mit dem alten Schmalz sprechen, der das damals gemacht hat. Er ist sicher zu Hause.
Lebt er denn hier auf dem Gelände?
Ja, in den alten Werkswohnungen. Er kann sich vom Werk nicht trennen. Deshalb arbeitet er noch manchmal für uns, obwohl er schon zu alt dafür ist. Er kennt den Chef noch aus den Kriegsjahren, war damals bei der gleichen Truppe. Und immer wenn wir ihm beibringen wollen, dass er aufhören muss, heißt es, der General wirft den Bettel ja auch nicht hin.
Sie scheinen ihn nicht zu mögen.
Er war einer unserer Besten und ist es noch, aber störrisch wie ein Esel. Soll ich Sie jetzt begleiten?
Schmalz war wirklich nicht sympathisch. Als ich ihn nach Schneider befragte, wirkte er verschlossen und misstrauisch.
3 Jahre liegt die Sache jetzt zurück. Bin damals dazwischen gegangen, als er wegen seiner Spielschulden zusammengeschlagen wurde.
Und dann?
Dann hat das Werk mit ihm einen Handel gemacht. Es hat einen Teil seiner Schulden bezahlt. Dafür musste er auf eine Art Entziehungskur.
Aber ihn zu entlassen wäre doch einfacher gewesen.
Herr Schneider ist hier in der Pharmaforschung unverzichtbar. Aber ich bin da auch skeptisch. Meiner Meinung nach bleibt er eine Bombe, die weiter tickt.
Was soll denn Ihrer Meinung nach mit dem passieren, der jetzt hinter dem Computerschlamassel steckt?
Vor allem mal gründlich befragen und dann richtig hinbiegen. Dem Werk darf keine Gefahr mehr drohen.
Was meinen Sie mit hinbiegen?
Nichts, meine ich. Ich muss jetzt wieder an meine Arbeit.
Mein Nachmittag im Personalbüro war nicht ergiebiger. Nach 2 Stunden gab ich das Studium der Personalakten auf und ging bei Frau Buchendorf vorbei, von der ich inzwischen wusste, dass sie Judith hieß, 39 Jahre war, einen Hochschulabschluss in Deutsch und Englisch hatte und in der Rathenaustraße wohnte.
Ich weiß jetzt fast alles über Sie, außer wie viel Seidenblusen Sie besitzen.
Falls Sie am Sonntag zum Empfang kommen, sehen Sie die dritte. Haben Sie schon Ihre Einladung?
Was für ein Empfang?
Wir haben eine Delegation aus China hier. Firner meint, Sie könnten bei der Gelegenheit zwanglos ein paar wichtige Leute kennenlernen.
Auch Sie?
Es gibt da eine hübsche Chinesin. Ich glaube, es ist die Sicherheitsexpertin, also eine Art Kollegin von Ihnen. Das wäre doch was für Sie.
Sie wollen mich abwimmeln, Frau Buchendorf. Ich werde mich bei Firner beschweren.
Abgestandener Altherrenscharm. Kaum hatte ich es gesagt, tat es mir auch schon leid.
Kleine Panne.
Am nächsten Tag stand die Luft über Mannheim und Ludwigshafen. Es war so schwül, dass mir ohne jede Bewegung die Kleider am Leib klebten. Mein Termin mit Schneider war 9:30. Der Pförtner erklärte mir den Weg zu seinem Labor. Ich war ungefähr 50 Meter entfernt, als aus dem Eingang ein paar Weißgewandete hasteten. Sie rannten das Rheinufer runter. Dann kamen auch die Sekretärinnen mit trippeligen Schritten. Es war putzig anzusehen. Ich konnte mir nicht vorstellen, warum man bei dieser Schwüle so rennt. Einer von den Weißkitteln fuchtelte mit den Armen und rief mir etwas zu, was ich nicht verstand. Aber ich musste auch nicht mehr verstehen. Einen Moment war ich wie gelähmt, auch wenn plötzlich mein Arm heftig schmerzte. Erst die Sirenen weckten den im Krieg eingeübten Reflex des Flüchtens. Als ich noch einmal zurücksah, wuchs eine grüne Wolke in den bleigrauen Himmel.
Die Wunde ist nicht groß, aber halten Sie den Arm trotzdem ruhig, bis die Fäden gezogen werden. Besser, Sie legen sich noch etwas hin. Rauskommen Sie im Augenblick sowieso nicht.
Was meinen Sie damit?
Wir haben Smogalarm und der gesamte Verkehr ist unterbunden. Keiner darf das Werk verlassen.
Das ist doch verrückt. Smogalarm und es ist verboten, das Zentrum des Smog zu verlassen?
Das verstehen Sie ganz falsch. Smog ist ein meteorologisches Gesamtereignis und kennt nicht Zentrum oder Peripherie.
Ich hielt das für völligen Unsinn. Was es sonst auch für Smog geben mochte, ich hatte eine grüne Wolke gesehen und sie wuchs hier auf dem Werksgelände. Ich wollte mit Firner reden.
Tut mir leid. Herr Direktor Firner hat mit den Herren von der Polizei und der Feuerwehr eine Besprechung.
Was ist eigentlich passiert?
Wir hatten eine kleine Panne auf dem Gelände. Nichts Ernstes. Nur haben die Behörden dummerweise Smog-Alarm ausgelöst. Und das hat ziemliche Aufregung gegeben. Aber was ist mit Ihnen passiert?
Ich habe bei Ihrer kleinen Panne ein paar kleine Kratzer abbekommen.
Oh, das tut mir leid. Schneider ist übrigens heute gar nicht da.
Woher wissen Sie, dass ich zu ihm wollte?
Nicht nur Sie können kombinieren, Herr Detektiv. Kann ich noch etwas für Sie tun?
Sie können mich hier rausschaffen.
Kommissar Herzog von der Polizei fährt gleich nach Mannheim rüber. Der kann Sie sicher mitnehmen.
Die Fahrt nach Mannheim war gespenstisch. Die Straßen wie ausgestorben, Straßensperren mit Polizisten in Gasmasken, draußen ein stechender Geruch, der tränende Augen und Hustenanfälle verursachte.
Wie kommt es, dass der Smogalarm so schnell ausgelöst wurde?
Seit kurzem gibt es einen Modellversuch mit einer neuen Technologie. Auf neuer gesetzlicher Grundlage. Ein Smog-Frühalarmsystem.
Noch nie gehört.
Die Emissionen werden direkt dort gemessen, wo sie entstehen und an eine Zentrale gemeldet. Dann werden die gesamten Daten mit den Angaben vom Wetterdienst korreliert. So kann der Smog vorausberechnet und frühzeitig Alarm gegeben werden. Aha. Heute ist die Feuertaufe unseres Modells. Bisher haben wir nur Probeläufe gehabt.
Und wie klappt die Zusammenarbeit mit dem Werk? Die Polizei wurde doch an der Pforte zurückgewiesen.
Da sprechen Sie einen wunden Punkt an. Die chemische Industrie bekämpft das neue Gesetz auf allen Ebenen. Zurzeit läuft eine Verfassungsbeschwerde. Rechtlich hätten wir in das Werk hineingekonnt. Aber wir wollten in diesem Stadium die Sache nicht auf die Spitze treiben.
Wissen Sie schon etwas über die Ursache der Explosion?
Haben Sie einen Verdacht? Sie waren doch bestimmt nicht zufällig am Ort des Geschehens, Herr Sepp. Hat man bei den RCW mit Anschlägen gerechnet?
Doch, weiß ich nicht. Mein Auftrag ist vergleichsweise harmlos und geht in eine ganz andere Richtung.
Wir werden sehen. Rufen Sie mich an, wenn Sie etwas in Erfahrung bringen. Und jetzt beten Sie für einen kräftigen Winter selbst.
Mein Arm hatte wieder zu bluten angefangen. Aber etwas anderes machte mir mehr Sorgen. Ging mein Auftrag wirklich in eine andere Richtung? War es Zufall, dass Schneider heute nicht zur Arbeit gekommen war? Ich musste versuchen, ihn zu erreichen. Vielleicht hatte ich die Idee mit der Erpressung doch zu schnell verworfen.
Ja, dann.
In den Nachrichten wurde mitgeteilt, dass die Chlorgaswolke in östlicher Richtung aufsteige und dass die Gefahr, die gar nie bestanden habe, im Laufe des Abends vorbei sei. Die Ausgangssperre, die auch keine gewesen sei, werde um 22 Uhr enden. Schneider ging den ganzen Tag nicht ans Telefon, auch spät abends nicht. Am nächsten Morgen fand ich im Briefkasten ein Rundschreiben der Rheinischen Chemiewerke mit einer Stellungnahme zum Vorfall. RCW schützt Leben, erfuhr ich, und dass ein gegenwärtiger Forschungsschwerpunkt die Erhaltung des deutschen Waldes sei. Ja, dann.
Der Wirtschaft ins Dekolleté gegriffen.
Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen. Ich danke Ihnen. Ja.
Darf ich mich zu Ihnen setzen?
Sie können sich einen Stuhl holen. Oder wollen Sie die chinesische Sicherheitsexpertin gleich auf den Schoß nehmen?
Haben die Chinesen etwas mitbekommen von der Explosion?
Von welcher Explosion? Grüß Sie, Herr Selb. Wie geht es Ihrem Arm? Sie sind ja sowas wie ein Held. Leider konnte das nicht in die Zeitungen kommen.
So gut gelaunt heute? Die Belagerung von Polizei und Presse überstanden.
Spaß beiseite. Haben Sie schon was rausgekriegt?
Ja.
Wie darf ich das verstehen, Herr Selb?
Was halten Sie von dem neuen Smog-Frühwarnsystem?
Nicht viel, wie Sie sich denken können. Hier hat der Staat, erlauben Sie mir das kühne Bild, der Industrie ins Dekolleté gegriffen. Aber was hat das mit Ihrem Fall zu tun?
Na, gratuliere, wirklich ein kühnes Bild.
Der Tag gestern ist ein gutes Beispiel. Früher wäre einfach gar nichts passiert. Stattdessen haben wir das Chaos mit all den Lautsprecherdurchsagen, Polizeikontrollen, Ausgangssperren. Und wofür? Die Wolke hat sich von allein verzogen. Da wurde Angst geschürt und Vertrauen zerstört. Das Image der RCW beeinträchtigt. Aber wir werden das nicht auf uns sitzen lassen.
Was wollen Sie denn dagegen tun?
Immerhin haben wir schon erreicht, dass das Werk einen Online-Anschluss an das RRZ hat. So können die nicht einfach irgendwelche Daten erfinden.
RRZ? Was ist das?
Das regionale Rechenzentrum in Heidelberg. Dort ist die staatliche Emissionsdatenerfassung. Wir können deren Messungen jederzeit über unser Betriebssystem überprüfen.
Meine Herren, können Sie das nicht morgen im Büro besprechen? Herr Selb sollte sich jetzt seiner chinesischen Kollegin widmen.
Scheußliche Sache, das.
Die chinesische Kollegin traktierte mich den Rest des Abends mit Fragen zum deutschen Feminismus. Und Frau Buchendorf wollte von meinen unbeholfenen Flirtversuchen nichts wissen. Am nächsten Morgen wachte ich mit Kopfschmerzen und Rheuma in Rücken und Hüften auf. Vielleicht bin ich darum mit Schneider so schroff umgegangen, als er wieder aufgetaucht war.
Ich weiß zwar nicht, warum Sie mit mir reden wollen, Herr Selb, aber ich kann Ihnen nichts sagen.
Wo waren Sie am Tag des Unfalls? Das werden Sie ja wissen.
Ich bin leider nicht bei bester Gesundheit und war in den letzten Tagen unpässlich.
Aber ans Telefon können Sie doch gehen.
Was wollen Sie eigentlich von mir?
Ja, was wollte ich eigentlich von ihm? In ihm den genialen Erpresser zu sehen, fiel mir schwer. Der Mann war am Ende, das war deutlich zu spüren. Wenn er ein Spieler war, dann einer, der verloren und keine Hoffnung mehr hatte. Und trotzdem stimmte etwas mit ihm nicht.
Herr Schneider, hier laufen Ermittlungen wegen Sabotagefällen mit Schäden in Millionenhöhe. Ihre Unwilligkeit, mich zu unterstützen, macht Sie verdächtig. Umso mehr, als es in Ihrer Biografie Phasen krimineller Verstrickung gibt.
Mit dem Spielen habe ich doch vor Jahren ein Ende gemacht. Aber bitte, ich lag zu Hause im Bett. Und das Telefon stellen wir oft ab.
Aber Herr Schneider, der Werkschutz war bei Ihnen zu Hause, da war niemand.
Sie glauben mir doch nicht. Dann sage ich eben gar nichts mehr.
Gut. Dann müssen wir das Gespräch in Anwesenheit des Werkschutzes fortsetzen. Ich würde Ihnen das gerne ersparen. Aber wenn ich bis heute Abend nichts höre, hier ist meine Karte.
Am Nachmittag desselben Tages rief mich Frau Buchendorf an und teilte mir mit äußerster Sachlichkeit mit, dass sie Schneider erhängt hatte. Firner bat mich zu sich ins Büro.
Grüß Sie, Herr Selb. Scheußliche Sache, das. Er hat sich im Labor aufgehängt. Wir haben natürlich alles versucht, ihn zu reanimieren. Umsonst. Lesen Sie den Abschiedsbrief. Ich glaube, wir haben unseren Mann.
Der Brief war an seine Frau. Nur wenige Zeilen, in denen er sie um Verzeihung bittet und erklärt, dass er nicht anders könnte, weil man nun alles über ihn wüsste.
Das lässt doch alles offen. Ich habe mit Schneider heute früh gesprochen. Wahrscheinlich ist es das Spiel, das ihn in den Tod getrieben hat.
Sie sind ein Defätist. Ich halte den Fall für abgeschlossen.
Wenn Korten meint, der Fall sei gelöst, kann er ihn mir natürlich entziehen. Ich glaube aber, dass Ihre Schlüsse voreilig sind.
Wir werden sehen, Herr Selb.
Im Taxi musste ich an Schneider denken. War ich schuld an seinem Tod? War ich zu schroff mit ihm umgegangen? Meine Freundin Babs wollte mir das ausreden, als wir uns in meinem italienischen Stammlokal trafen. Aber der Mann ging mir auch die nächsten Tage nicht aus dem Sinn.
Lange Leitung.
Sie haben recht gehabt, der Fall ist doch noch nicht erledigt. Es ist wieder losgegangen im Betriebssystem und das, obwohl wir vorsichtshalber eine kleine elektronische Falle eingebaut hatten. Interessieren Sie die Einzelheiten?
Seinen komplizierten technischen Erklärungen konnte ich nur mit Mühe folgen. Ich verstand zu wenig von Computern, um überprüfen zu können, wie der Täter die Falle überlisten konnte. Aber was sollte ich machen? Mich in Computertechnik einarbeiten? Oder besser die anderen Spuren verfolgen? Aber welche anderen Spuren gab es denn? Ich war ratlos.
Könnte nicht doch ein Eingriff von außen vorliegen?
Diese Möglichkeit schaltet nach wie vor aus. Die Fangschaltung der Post steht noch und hat nichts signalisiert.
Was ist eigentlich bei Ihrer Suche nach den Ursachen der Explosion herausgekommen? Erfolgte der Smogalarm zurecht?
Ja, Schuld an dem Unfall war wahrscheinlich ein gebrochenes Ventil. Auf jeden Fall hat die Sache nichts mit unserem Rechner zu tun. Wenigstens eine gute Nachricht.
Bei Musik kann ich gut nachdenken. Aber meine Anlage machte nicht mit. Statt Jazz kam aus meinem Verstärker eine Nachrichtensendung. Und das, obwohl ich gar kein Radio angeschlossen hatte. Jetzt spielte auch noch in meinen eigenen vier Wänden die Technik verrückt. Noch ein paar Stunden später bei Giovanni war ich meinen Ärger nicht los.
Was ist denn heute, Giovanni? Ich warte immer noch auf meinen Espresso.
Scusi, Professore, aber ich habe heute lange Leitung. War gestern Familienfeier mit viele Vino Rosso. Mein Kopf nix gut.
Lange Leitung?
Natürlich, das war's. Die Leitung zum regionalen Rechenzentrum. Herzog hatte mir vom Modell der direkten Emissionsdatenerfassung berichtet. Dieselben Daten werden auch im RCW-System erfasst, hatte Firner gesagt. Und er hatte von einem Online-Anschluss an das staatliche Überwachungssystem gesprochen. Irgendwie mussten also das Rechenzentrum vom RCW und das RRZ zusammenhängen. War es möglich, darüber in das Betriebssystem der RCW einzudringen? Es musste so sein wie bei meiner Anlage. Die Störung kam von innen.
A Material World.
Kommen Sie herein, ich bin gleich fertig.
Herr Mischke von der Emissionsüberwachung saß an seinem Terminal und tippte mit großer Geschwindigkeit zweifingrig darauf herum. Ich sah mich um. Der Tisch und die Stühle lagen voll mit Computerausdrucken und Zeitschriften. Vom Computermagazin bis zur amerikanischen Ausgabe des Penthouse. An der Wand streckte mir Einstein die Zunge heraus. Daneben hing ein Filmplakat, das ich nicht kannte.
Madonna.
Madonna?
Wenn Sie wollen, kann ich sie Ihnen auf den Bildschirm holen. Kommen Sie. Hier, das ist sie.
Das ist ja toll.
Entschuldigen Sie, wie war noch Ihr Name?
Gerhard Selk. Vom Springer Verlag. Das Verlagshaus hat mich angemeldet.
Keine Ahnung. Um was geht es denn, Herr Selk? Ich bin im Moment sehr beschäftigt.
Es geht um das neue Emissionsgesetz, oder vielmehr um einen Bericht darüber in unserem Informatikspektrum. Mit der Industrie habe ich schon gesprochen und jetzt würde ich gerne die andere Seite kennenlernen.
Spielst du wieder mit deinen Dateien rum, Peter? Dann bleiben also die Kirchendaten an mir hängen. Ich muss dir sagen, dass ich das höchst unkollegial finde.
Darf ich Ihnen meinen Kollegen Gremlich vorstellen? Er heißt wirklich so, aber mit E.
Also Peter.
Jörg, das ist Herr Selk vom Informatikspektrum. Er möchte einen Bericht über das Betriebsklima im RRZ machen. Mach weiter, du bist gerade authentisch.
Also ich bitte dich.
Den Bericht hättest du übrigens schon längst abrufen können. Ich sitze gerade an der Verkehrszählung. Die muss heute noch raus. Und deswegen sieht es schlecht aus mit uns beiden, Herr Selk. Es sei denn, Sie laden mich zum Mittagessen ein. Keine Angst, ich bin McDonald's-Fan.
In welchem Datenverbund stehen Sie eigentlich mit den Industrieunternehmen, bei denen Sie die Emissionen überwachen?
Dazu kann ich Ihnen 1000 Sachen sagen. Was wollen Sie genau wissen?
Wie wird denn ein Smogalarm ausgelöst?
Das ist ziemlich banal. Über fest installierte Leitungen kriegen wir rund um die Uhr von den verschiedenen Unternehmen den Schadstoffanfall gemeldet. Wir protokollieren die Werte und geben sie in unser Meteorogramm ein. Wenn die Werte zu hoch sind oder das Wetter mit ihnen nicht fertig wird, gibt es bei uns im RRZ einen Alarmton und die Smog-Alarm-Maschinerie läuft an, was ja letzte Woche ausgezeichnet geklappt hat.
Man hat mir gesagt, dass die Werke dieselben Daten bekommen wie Sie. Wie läuft das technisch?
In jedem Werk gibt es eine Sammelstelle für die verschiedenen Messstellen. Von da kommen die Daten über die Standleitung zu uns. Und das jeweilige Werk bezieht die Daten wie wir aus der Sammelstelle.
Wie sicher ist das? Die Industrie könnte doch vielleicht ein Interesse daran haben, die Daten zu fälschen.
Für einen Nichttechniker stellen Sie ganz schön pfiffige Fragen. Die Sammelstelle in den verschiedenen Werken ist das Problem. Da haben sich die Politiker auf einen Kompromiss eingelassen, der ganz faul ist. Denn letztlich kann man nicht ausschließen, dass von diesem Anschluss aus die Emissionsdaten gefälscht oder, noch schlimmer, das ganze Programm des Smog-Alarm-Systems manipuliert wird.
Und wie ist das umgekehrt? Könnte man auch vom RRZ aus in den Werkscomputer eindringen?
Eigentlich müssten Sie das jetzt selbst wissen, nach allem, was ich Ihnen gesagt habe.
Der Mann gefiel mir. Er gefiel mir auch als Verdächtiger. Da war der Spieler, der Tüftler und der Schalk. Er hatte die nötige Fantasie, die nötige Kompetenz und saß an der richtigen Stelle. Aber mehr als ein Gefühl war es nicht. Also würde ich ihn am Wochenende beschatten. Vielleicht brachte er mich selbst auf eine Idee.
Inspekteur de Bontable.
Am nächsten Morgen stand ich mit meinem Wagen vor Mischkis Wohnung in Heidelberg. 2 Stunden musste ich warten. Dann kam Mischki heraus, stieg in seinen Citroën und fuhr ausgerechnet nach Mannheim. Und zwar in die Rathenaustraße, zu Frau Buchendorf. So ein Zufall. Es passte mir gar nicht, was ich da sah. Die beiden begrüßten sich zärtlich mit einem langen Kuss.
Muss ich mir merken, das Rezept? Hat noch nie jemand bei mir verlangt.
Nicht viel Betrieb heute, oder?
Naja, könnte besser sein.
Bis zum Abend hatte ich vor der Wohnung von Frau Buchendorf gewartet. Als sie endlich herauskamen, gingen sie zu Fuß zum Parkhotel. Als sie im Restaurant verschwunden waren, ging ich selbst in die Bar und bestellte mir einen Aviateur.
Stellen Sie sich vor, was für ein verdammtes Glück wir haben. Eben war ein Paar hier, das anschließend zum Essen wollte. Dem Mann rutschte eine Karte aus der Brieftasche und mir auf die Theke. Inspekteur de Bontable stand drauf. Und daneben das Michelin-Männchen. Ich habe dem Küchenchef gesagt, was Sache ist. Und jetzt bekommen die beiden einen Service und ein Essen, wie sie es nicht vergessen werden.
Inspekteur de Bontable, Teufel auch. Jetzt war ich sicher, ich hatte meinen Mann. Mischki entsprach in allem dem Bild, das ich mir vom Täter gemacht hatte. Und als Mitarbeiter der RRZ hatte er die Gelegenheit, in die Betriebssysteme einzudringen. Als Freund von Frau Buchendorf das Motiv, es gerade bei den RCW zu tun. Jetzt musste ich ihn nur noch überführen. Aber wie? Mir fiel nichts Überzeugendes ein. Ich würde mich auf mein Talent zur Improvisation verlassen.
Im Doppel unschlagbar.
Guten Morgen, Frau Buchendorf. Wie war Ihr Wochenende?
Sie saß vor der Zeitung und las einen Bericht über Wimbledon.
Ah, sind Sie auch ein Fan von unserem Tennis-Wunderkind?
Sie meinen so wie 100.000 andere Frauen, oder? Spielen Sie?
Und Sie werden lachen. Es fällt mir schwer, Gegner zu finden, die ich nicht gleich vom Platz fege. Allein können mich jüngere Spieler nur wegen ihrer besseren Kondition besiegen. Aber im Doppel bin ich mit einem ordentlichen Partner fast unschlagbar. Und Sie?
Um den Mund so voll zu nehmen wie Sie, Herr Sepp, ich spiele so gut, dass Männer Komplexe kriegen. Gestatten Sie, südwestdeutsche Juniorenmeisterin 1968.
Eine Flasche Champagner gegen die Minderwertigkeitskomplexe. Haben Sie einen Partner?
Ja, ich habe jemanden. Wann soll es denn sein?
Am liebsten gleich heute Nachmittag um 5. Aber das ist vielleicht schwierig, einen Platz zu bekommen.
Oh, das kriegt mein Freund schon hin. Ich glaube, er kennt jemanden von der Platzreservierung.
Ein schönes Paar.
Bist du nervös?
Vielleicht sollte ich mit dem Arbeiten aufhören. Mich nehmen die Fälle mehr mit als früher. Hier ist es besonders schwer, weil ich Mischki sympathisch finde. Du wirst ihn ja gleich kennenlernen.
Und die Chefsekretärin?
Dir kann ich nichts vormachen, Babs.
Fährt dein Mischki einen grünen Citroën?
Ja, das sind sie.
Hallo, Herr Selb!
Ein schönes Paar.
Als Mischki mich sah, gefror sein Lächeln. Dann spielte er seine Rolle gekonnt. Er tat, als sähe er mich zum ersten Mal und gab sich heiter und ungezwungen. Aber seine Augen sagten mir, dass er ausgespielt hatte. Das Match, das wir uns lieferten, werde ich bestimmt nicht vergessen. Ich spielte über meine Kräfte, aber Babse und ich verloren trotzdem nach Strich und Faden.
Ich habe einen Trostpreis für Sie, Herr Selb. Wie wär's mit einer Flasche Champagner auf der Terrasse?
In der Umkleidekabine war ich mit Mischki allein.
Wie geht das jetzt weiter?
Ich werde den RCW meinen Bericht vorlegen. Was die dann machen, weiß ich nicht.
Können Sie Judith draußen lassen?
Das ist nicht so einfach. Sie war ja in gewisser Weise der Köder. Wie soll ich sonst erklären, dass ich Ihnen auf die Schliche gekommen bin?
Genügt's nicht, wenn ich einfach zugebe, dass ich das Betriebssystem geknackt habe?
Ich will es versuchen. Aber machen Sie mir keine krummen Touren, sonst muss ich die Information nachreichen.
Unser Seelchen.
Mein Bericht für Korten wurde kurz. Trotzdem brauchte ich 5 Stunden und eine Flasche Cabernet Sauvignon, bis ich fertig war. Der ganze Fall rollte noch einmal an mir vorbei und es war nicht einfach, Frau Buchendorf außen vor zu lassen. Am nächsten Tag rief ich Frau Schlemiel an und vereinbarte eine Verabredung mit Korten im Casino. Dann buchte ich einen Flug nach Athen. Ich hatte keine Lust, im Mannheimer Morgen von Mischkis Verhaftung zu lesen und mir von Firner mit glatter Zunge zu meinem Erfolg gratulieren zu lassen.
Guten Tag, mein lieber Selb. Geht's nicht weiter? Muss ich dir helfen?
Müssen musst du nur die Rechnung bezahlen. Im Übrigen kannst du dir anhören, wie ich deinen Fall gelöst habe. Aber es auch bleiben lassen.
Nicht so empfindlich, mein Lieber. Warum hast du Frau Schlemiel nicht gleich gesagt, worum es geht? Du hast den Fall also gelöst?
Ich gab ihm kurz den Inhalt meines Berichts wieder. Als ich auf die Fehlleistungen seiner Mannschaft zu sprechen kam, nickte er ernst.
Verstehst du jetzt, warum ich das Heft noch nicht aus der Hand gebe? Alles nur Mittelmaß. Und was ist das für einer, dieser Mischke?
Wie stellst du dir jemand vor, der für euer Werk 100.000 Rhesusäffchen ordert oder Kontonummern löscht, die mit 13 beginnen? Ein lustiger Vogel. Und außerdem ein blitzgescheiter Informatiker. Wenn ihr den in eurem Rechenzentrum gehabt hättet, wärest du den Pannen nicht gekommen.
Und wie hast du diesen blitzgescheiten Vogel gestellt?
Was ich dazu sagen mag, steht in meinem Bericht. Irgendwie fand ich Mischke sympathisch. Und es ist mir nicht leicht gefallen, ihn zu überführen. Ich fände es gut, wenn ihr ihn nicht ganz so streng, nicht so hart... Du verstehst schon, nicht wahr?
Selb, unser Seelchen. Das hast du ja nie gelernt, die Sachen ganz oder gar nicht zu machen. Aber vielleicht ist gerade das deine Stärke. Sensibel kommst du hinter Sachen und Leute, sensibel pflegst du deine Skrupel und letztlich funktionierst du doch.
Es verschlug mir die Sprache. Warum so aggressiv und zynisch? Kortens Bemerkung hatte mich erwischt, wo es wehtat, und er wusste das.
Keine Angst, mein lieber Sepp. Wir werden schon kein unnötiges Porzellan zerschlagen. Und was ich über dich gesagt habe, versteh mich nicht falsch. Ich schätze das an dir.
Zum Glück mag Turbo Kaviar.
Die Worte von Korten hingen mir lange nach. Und noch in Griechenland stieg in mir Wut hoch, wenn ich daran dachte. Aber als ich nach einigen Wochen zurückkam, war die ganze Geschichte weit weggerückt. Nur der Geschenkkorb der RCW, den ich in meiner Wohnung vorfand, erinnerte mich daran. Firner dankte mir im Auftrag des Werkes für meine unschätzbaren Dienste. Zum Glück mag Turbo Kaviar.
Du wieder zurück von Griechen? Griechen nix gut. Komm, ich dich macken Spaghetti.
Ich hatte aus den Ferien jene Leichtigkeit mitgebracht, die einen die vertraute Umgebung zunächst neu und anders erleben lässt. Es war die Zeit der Schulferien und über der Stadt lag sommerliche Stille. Mittags ging ich zu Giovanni essen und wir spielten unser Deutscher unterhält sich mit Gastarbeiterspiel. Mein Büro betrat ich nur selten. Vorerst wollte ich noch nicht wieder arbeiten und nahm keine neuen Aufträge an. Manchmal dachte ich noch an Frau Buchendorf und Mischki. In den alten Zeitungen hatte ich über den Fall nichts gefunden.
Am Auto war alles in Ordnung.
Ich weiß gar nicht, ob ich hätte kommen sollen. Vielleicht bilde ich mir nur was ein.
Trinken Sie einen Kaffee?
Seit Tagen trinke ich nur noch Kaffee.
Es war reiner Zufall, dass ich Ihre Nachricht an einem Nachmittag Mitte September rechtzeitig vorfand. Frau Buchendorf hatte mir auf Band gesprochen, dass sie mich nach der Arbeit noch in meinem Büro treffen wollte.
Verstehen Sie was von Mord?
Mord? Ja, ich habe an Mordfällen gearbeitet.
Peter ist tot. Peter Mischke.
Mein Gott.
Es war ein Unfall, sagen Sie, aber ich kann es einfach nicht glauben.
Mir war flau. Ich hatte im Sommer auf dem Tennisplatz ein Stück von Mischkis Lebendigkeit zerstört und jetzt war er tot. Warum kam sie ausgerechnet zu mir?
Sie haben ihn nur das eine Mal beim Tennisspielen erlebt und da hat er ganz schön wild gespielt. Und es stimmt, er war auch ein wilder Fahrer, aber er hatte nie einen Unfall und fuhr immer so sicher und konzentriert. Dazu passt nicht, was jetzt passiert sein soll.
Also wusste sie nichts von dem Treffen von mir und Mischki. Anscheinend hatte er nichts erzählt und auch Firner hatte nichts durchblicken lassen. Was sollte ich davon halten?
Warum meinen Sie, dass es kein Unfall war?
Kennen Sie die Eisenbahnbrücke zwischen Eppelheim und Wieblingen? Da ist es passiert. Vor 2 Wochen. Nach dem Polizeibericht ist Peters Wagen ins Schleudern geraten, durchbrach das Geländer und stürzte auf die Gleise. Er war auf der Stelle tot. Entschuldigen Sie. Er ist die Strecke jeden Donnerstag gefahren. Er probte mit seiner Band in Wieblingen. Die Strecke über die Brücke ist fast schnurgerade. Die Fahrbahn war trocken und die Sicht war gut. Getrunken hatte er auch nichts an dem Abend.
Gibt es Zeugen?
Die Polizei hat keine ermittelt. Es war auch spät, gegen 23 Uhr.
Wurde das Auto technisch untersucht?
Die Polizei sagt, am Auto war alles in Ordnung.
Dann gibt es noch andere Gründe, warum Sie an der Unfallversion zweifeln?
In den letzten Wochen habe ich ihn oft nicht wiedererkannt. Er war missmutig, abweisend, in sich gekehrt. Manchmal dachte ich, er hätte eine andere, aber dann hing er wieder mit einer solchen Innigkeit an mir. Ich war ratlos. Als ich einmal besonders eifersüchtig war, bin ich... Sie denken vielleicht, ich bin hysterisch, aber was an dem Nachmittag passiert ist...
Erzählen Sie.
Ich bin ihm nachgefahren. Zum Ehrenfriedhof. Sie kennen doch diesen großen Sandsteinblock. Da ist er hin. Ich hatte keine Ahnung, warum. Ich habe mich hinter den Bäumen versteckt. Dann tauchten plötzlich 2 Männer auf. Der eine hat ihn von hinten gepackt und festgehalten. Der andere boxte ihm in den Magen. Peter hat keine Anstalten gemacht, sich zu wehren. Vielleicht war er genauso gelähmt wie ich. Bevor sie wegliefen, hat der Schläger ihm noch die Brille weggenommen und sie zertreten. Es ging alles so schnell. Er hat mir nie erzählt, was das Ganze zu bedeuten hatte.
Nein, ich glaube nicht, dass Sie hysterisch sind. Was Sie da erzählen, klingt nach der Arbeit von Profis.
Von Kommissar Herzog bekam ich eine Kopie des Polizeiberichts. Der Unfallhergang war unklar geblieben. Die Bremsspuren ergaben, dass Mischke zugleich gebremst und das Steuer nach links gerissen hatte. Es gab keine Anhaltspunkte, warum. Nichts deutete darauf hin, dass ein anderes Fahrzeug beteiligt war. Keine Glassplitter, keine Lackspuren, keine weitere Bremsspur.
Sind Sie Verwandtschaft? Sie sehen ja, dass an dem Auto nichts mehr dran ist. Der Karren taugt nur noch zum Verschrotten.
Mischkis Auto stand bei einem Abschleppunternehmen außerhalb der Stadt. Der Arbeiter, der mir das Wrack zeigte, guckte so auffällig verstohlen auf die Stereoanlage, dass ich aufmerksam wurde. Sie war völlig intakt und eine Kassette steckte noch darin.
Ich nehme Ihnen die Anlage schon nicht raus. Aber kann ich mir das Auto jetzt allein anschauen?
Was ich entdeckte, war vielleicht unbedeutend, aber im Polizeibericht stand nichts davon. Auf dem rechten Scheinwerfer befand sich ein schwarzes Kreuz aus Klebeband. Den Sinn konnte ich mir nicht erklären. Und dann war da noch etwas auf der unversehrten rechten Seite. Kleine rote Flecken, die nach Blut aussahen. Wie waren die wohl dahin gekommen? Hatte man Mischke auf dieser Seite aus dem Wagen gezogen? Hatte Mischke überhaupt geblutet? Ich wollte der Sache nachgehen, also kratzte ich mit meinem Schweizer Messer dort, wo die Flecken waren, ein bisschen Lack ab. Bevor ich ging, nahm ich noch die Kassette aus der Anlage und steckte sie ein.
Ende gut, alles gut.
Grüß Sie, Herr Selb. Was steht an?
Wie ist der Fall Mischke damals weitergegangen?
Wir sind Ihrem Rat gefolgt und haben die Emissionsdatenaufzeichnung von unserem System abgekoppelt.
Und was haben Sie mit Mischke gemacht?
Er hatte uns eine Menge zu sagen über die Systemzusammenhänge, Einbruchstellen und Sicherungsmöglichkeiten. Ein fähiger Mann.
Die Polizei haben Sie nicht eingeschaltet?
Das erschien uns letztlich nicht opportun. Von der Polizei geht es an die Presse. Auf diese Art Publicity legen wir keinen Wert.
Und der Schaden?
Den haben wir in Kauf genommen. Auch wenn 3 Millionen kein Pappenstiel sind.
3 Millionen?
Dann mussten Sie gute Gründe haben.
Unerwünschte Publicity kann manchmal mehr schaden, Herr Selb.
Also Ende gut, alles gut.
Das so zu formulieren wäre zynisch, nachdem zu erfahren war, dass Mischke Opfer eines Autounfalls geworden ist. Aber Sie haben recht, für das Werk hat die Sache, alles in allem, ein gutes Ende genommen.
Ein Blut für alle Tage.
Hallo?
Ich hoffe, ich störe dich.
Ach, exakt, du komischer Schnüffler. Du, hier geht die Post ab. Eine indonesische Schwesternhelferin. Wahnsinn, sag ich dir. Sie hat ihre Freundin mitgebracht. Willst du nicht dazu stoßen?
Für Philipp gab es nur noch eine Sache, die Spaß machte. Besonders seit er Mitte 50 war und seine Bandscheiben spürte. Als Chefchirurg in den städtischen Krankenanstalten kannte er genug junge Schwestern, die für ihn schwärmten. Seine Freunde mussten sich dann immer die Geschichten anhören. Aber dafür konnte ich ihn um ausgefallene Dinge bitten, die er diskret und zuverlässig behandelte.
Ja, es war Blut auf dem Lack. Blutgruppe 0, Rhesusfaktor negativ. Ein Blut für alle Tage sozusagen. Alter der Probe, zwischen 2 und 3 Wochen. Sonst noch was?
Kennst du jemand bei der Gerichtsmedizin in Heidelberg? Ich brauche die Blutgruppe von einem Peter Mischke, der dort obduziert wurde.
Entschuldigung, ich bin hier voll. Lass doch das. Bin hier voll in Anspruch genommen. Können wir das nicht morgen besprechen?
Soldat an der Rechtsfront.
Sie müssen nicht hierbleiben, Frau Buchendorf. Wir können uns nachher im Café treffen.
Danke. Ich schaffe das schon.
Ich hatte Sie gebeten, mir die Wohnung von Mischke zu zeigen. Dass ich den Weg dorthin kannte, merkte sie nicht. Ich wusste zwar nicht, was ich suchte, aber vielleicht hatte ich Glück.
Stöße von Computer ausdrucken. Aber kein Computer. Hatte er keinen?
Nein. Er hat allerhand private Sachen auf der Anlage im Rechenzentrum gehabt. Hier hat er die Sachen nur abgelegt. In den Ordnern. Dort, im Regal.
Leitsordner mit Rechnungen, Zeugnissen und Urkunden, Steuerbelegen und schwer verständlichen Computerdingen. Und einer mit der Aufschrift Reference Chart Webs. RCW. Die fettgeschriebenen Großbuchstaben machten mich aufmerksam.
Haben Sie etwas gefunden?
Ja, einen ganzen Ordner mit Festschriften und Zeitungsartikeln über die RCW. Es sieht so aus, als hätte Mischke Material über den Konzern gesammelt. Wissen Sie etwas darüber?
Von dem Ordner wusste ich nichts. Aber Peter hat sich in der letzten Zeit bei mir nach allem Möglichen erkundigt. Er hat mir etwas erzählt von jüdischen Zwangsarbeitern während der Nazizeit, dass der Konzern jüdische Chemiker und Wissenschaftler aus den Lagern bei sich beschäftigt hat. Es gab da einen Artikel in einer Festschrift, den ich ihm kopieren sollte.
Und warum er sich dafür interessiert, hat er nicht gesagt?
Er wollte nicht darüber sprechen. Und ich habe ihn auch nicht gedrängt. Das Reden war am Schluss oft so schwierig.
Ich kann den Ordner doch mitnehmen.
Frau Buchendorf brachte mich nach Hause. Ich hätte sie gern zum Essen eingeladen, aber ich traute mich nicht. Irgendwie fühlte ich mich schuldig an Mischkis Tod. Und meine Schwärmerei für sie war mir peinlich.
Sie waren doch Staatsanwalt, Herr Selb. Warum haben Sie eigentlich aufgehört?
Auf diese Frage war ich jetzt nicht gefasst.
Oh, ich wollte Sie nicht in Verlegenheit bringen.
Es fällt mir immer noch schwer, darüber zu sprechen. Aber Sie haben schon recht mit Ihrer Frage. Gleich nach Kriegsende wollte man mich nicht mehr. Ich war überzeugter Nationalsozialist gewesen, aktives Parteimitglied und ein harter Staatsanwalt, der auch Todesstrafen gefordert und durchgesetzt hat. Es waren spektakuläre Prozesse dabei. Ich glaubte an die Sache und verstand mich als Soldat an der Rechtsfront, nachdem ich gleich zu Beginn des Krieges verwundet wurde.
Jetzt haben Sie mich überrascht.
Aus heutiger Sicht kann man sich schwer vorstellen, wie man überhaupt an den Nationalsozialismus glauben konnte. Aber es war so. Und ich musste es mir nach 1945 eingestehen. Damit war für mich mein Kapitel als Staatsanwalt abgeschlossen. Es widerte mich an, wie die Kollegen sich benahmen, als zur Zeit der Währungsreform auch belastete Leute wieder eingestellt wurden. Anstelle von Schuld hatten sie nur das Gefühl, man habe ihnen mit der Entlassung Unrecht angetan und die Wiedereinstellung sei eine Art Wiedergutmachung.
Das klingt mehr nach Ästhetik als nach Moral.
Ja, ich sehe den Unterschied immer weniger.
Lange ratlos.
Arbeiten und essen nix gut. Macken Magen kaputt.
Wir immer arbeiten, wir Deutsche. Nix deutsche Vita.
Im Ordner von Mischke fand ich den Festschriftartikel, von dem Frau Buchendorf gesprochen hatte. Unter dem Titel »Die 12 dunklen Jahre« ging es kurz um die Zwangsarbeit jüdischer Chemiker. Es hieß, dass sie nach dem Krieg großzügig abgefunden worden seien und sich dadurch das Leiden in den Konzentrationslagern verringert habe. Ausführlich wurde der Sabotageprozess gegen den späteren Generaldirektor Thüberg und seinen Mitarbeiter Domke geschildert. Ich konnte mich noch gut daran erinnern und überflog den Artikel. Dann fand ich eine Anzeige, die Mischke im Mannheimer Morgen aufgegeben hatte. Er gab sich darin als Historiker aus, der ehemalige Angestellte und Arbeiter der RCW suchte, die zur Zeit vor 1948 Auskunft geben konnten. 11 Zuschriften, davon eine aus Zürich. Aber im ganzen Ordner kein Hinweis, was Mischke mit dem Material im Sinn hatte. Ich ging nach Hause und war nicht schlauer.
Hallo, Herr Detektiv. Wie wär's mit einer Partie Tennis morgen? Oder ist dein Selbstbewusstsein zu stark angekratzt von unserer Niederlage neulich?
Mischke ist tot. Und ich soll jetzt den Fall aufklären.
Der sympathische junge Mann? Das tut mir leid.
Sag mal, was fällt dir als erstes zu RCW ein? Ich sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr.
Eine Menge. RCW heißt für mich Antibabypillen, vergiftete Luft und vergiftetes Wasser. Macht Korten.
Wieso Korten?
Korten kam mal ein halbes Jahr mit seinen Rückenproblemen zu mir. Bei den Massagen erzählte er immer von sich und seiner Arbeit. Und einmal hat er gesagt, verwerflich ist nicht, Leute auszunutzen. Es ist nur taktlos, sie das merken zu lassen. Das hat mich lange beschäftigt.
Warum hast du mir das nie erzählt?
Ich weiß nicht. Vielleicht, weil er dein Freund ist.
Selb, unser Seelchen. Immer wieder war es mir in der Ägäis durch den Kopf gegangen und kalt den Rücken hinuntergefahren. Verschüttete Erinnerungen waren hochgekommen und hatten sich als Träume in den Schlaf gedrängt. Albträume, aus denen ich schweißgebadet aufwachte.
Gerd, bist du noch dran? Was ist denn?
Schon gut. Nach Tennis ist mir im Augenblick nicht. Aber wir können uns ja zum Essen treffen.
Um 19 Uhr bei mir? Ich mache uns Tafelspitz.
Ich fühlte mich plötzlich alt, sehr alt. Also machte ich mir einen Rheumatee, rein vorbeugend. Dann rief ich bei den Leuten an, die sich auf Mischkis Inserat gemeldet hatten. Aber es kam nichts dabei heraus. Mischke hatte den meisten mitgeteilt, dass ihre Zeugnisse für das Forschungsprojekt nicht relevant seien. Den anderen hatte er abgesagt, weil sie erst nach 45 beim Konzern angefangen hatten. Es war nur noch eine Frage der Vollständigkeit, dass ich an Vera Müller in Zürich schrieb. Dann riss mich ein Anruf von Frau Buchendorf aus meiner Ratlosigkeit.
Ich bin in einer Telefonzelle vor den Traber Pilzstuben. Eben ist ein Kerl reingegangen, der aussieht wie einer von den beiden Schlägern vom Ehrenfriedhof. Können Sie gleich kommen? Wenn er wieder wegfährt, fahre ich ihm nach und rufe dann nochmal an.
Mein Gott, Mädchen, machen Sie keinen Quatsch. Ich komme sofort.
Selbstjustiz von Bernhard Schlink und Walter Popp. Erster Teil. Selb Rolf Beusen. Korten Dieter Eppler. Frau Buchendorf Angelika Thomas. Firner Peter Fricke. In weiteren Rollen Karin Anselm, Gernot Duda, Reinhard Glemnitz, Heini Göbel, Renate Grosser, Peter Pius Irl, Detlef Kügo, Horst Raspe, Helmut Stange, Horst Sachtleben, Jochen Striebeck und Martin Umbach. Ton und Technik Günter Hess und Angelika Glink. Regieassistenz Holger Buck. Hörspielfassung und Regie Irene Schuck. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 1994.